Guten Morgen zusammen. Wir steigen heute direkt ein, ohne großes Vorgeplänkel. Ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht. Normalerweise erzähle ich die ja gern nach, aber heute habe ich gedacht, lese ich die einfach mal vor, weil ich vermute, damit sparen wir Zeit. Vorlesen geht ein bisschen schneller als das Nacherzählen. Nur kurz zum Kontext, der ist immer wichtig. Es geht um Jesus und seine Jünger mitunter. Die sind unterwegs und es gibt mal wieder Stress mit den Pharisäern. Und um dem Stress auszuweichen, ganz spannend, geht Jesus von Judäa weg, wo er gerade ist, um wieder nach Galiläa zurückzukehren. Aber es gibt eine große Herausforderung, nämlich um diesen Weg zu gehen, muss er durch das ungeliebte und sonst gemiedene Samaria durchgehen. Und was wir jetzt hören, ist quasi dann das, was geschieht, als Jesus mit seinen Jüngern durch Samarien durchläuft. Und Samarien ist deswegen ein Problem, weil die Hebräer mit den Samaritern einen Glaubenskonflikt hatten. Eigentlich könnte man sagen, ein Konfessionsproblem, weil jeweils jeder meint verstanden zu haben, wie und an welcher Stelle Gott richtig anzubeten ist. Also das kommt vom Background her daher, dass 722 vor Christus in der Provinz Samarien, das war, als durch die assyrische Eroberung Israels die Israeliten weggeführt waren, es verschiedene Orte gab, wo man Gott angebetet hat, und für die Judäer waren die Samariter einfach Ketzer, weil sie einen anderen Anbetungsort hatten als den Tempel in Jerusalem. Und deswegen haben die sich gemieden und haben Stress miteinander gehabt. Und davon habt ihr sicher auch schon mal gehört, spätestens bei der berühmten Geschichte vom barmherzigen Samariter haben wir das schon mal so im Background gehabt. Die Geschichte hier in Johannes 4 lese ich ab Vers 5. Unterwegs kam er nach Sichar, einem Ort in Samarien. In seiner Nähe liegt das Grundstück, das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von dem langen Weg und setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus bat sie: Gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da sagte die Samaritanerin zu ihm, und jetzt lese ich ganz kurz aus der Elberfelder, weil ich die Passage in der Elberfelder besser finde: Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Im Sinne von, hast du es nicht gemerkt? Jesus antwortete: Weißt du eigentlich, was für ein Geschenk Gott den Menschen macht? Und weißt du, wer dich hier bittet? Gib mir etwas zu trinken. Wenn du das wüsstest, dann würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben. Die Frau erwiderte: Herr, du hast nichts, um Wasser zu schöpfen und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn dieses lebendige Wasser? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob? Er hat uns diesen Brunnen hinterlassen. Er selbst hat daraus getrunken, ebenso seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete darauf: Wer von diesem Wasser trinkt, wird nie wieder Durst bekommen. Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst bekommen. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Ich lese euch aus der Basisbibelübersetzung an der Stelle nochmal der Schwung zu Elberfelder, nochmal ein Stück stärker. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wasser werden, das ins ewige Leben quillt. Haben auch manche von euch Kopfkinobegabung und sehen das vor sich, wie in einem drin so eine Quelle ist, die aufquillt und dann fließt und fließt. Da bat ihn die Frau: Herr, gib mir dieses Wasser, denn dann habe ich nie wieder Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Wie praktisch. Jesus sagte zu ihr, geh, ruf deinen Mann und bring ihn her. Da antwortete die Frau, ich habe keinen Mann. Jesus sagt zu ihr, das stimmt. Du sagst, ich habe keinen Mann, denn 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, der ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Da sagte die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Vorfahren haben Gott auf dem Berg dort verehrt. Jetzt kommt dieser Glaubenskonflikt. Aber ihr behauptet, dass sich in Jerusalem der richtige Ort befindet, um Gott zu verehren. Da antwortete Jesus, glaub mir, Frau, es kommt die Stunde, in der ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem verehren werdet. Ihr Samariter betet Gott an und kennt ihn nicht. Wir beten Gott an und kennen ihn, denn die Rettung für alle Menschen kommt von dem jüdischen Volk. Aber es kommt die Stunde, ja, sie ist schon da, da werden die Menschen, die Gott wirklich verehren, den Vater anbeten. Dabei werden sie von Gottes Geist und von Gottes Wahrheit erfüllt sein. Denn der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gott selbst ist Geist und wer ihn anbetet, muss vom Geist und von der Wahrheit erfüllt sein. Da sagte die Frau zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt. Man nennt ihn auch Christus, den Gesalbten. Wenn der kommt, wird er uns über all das Auskunft geben. Jesus antwortete, ich bin es. Ich, der mit dir spricht. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie verwunderten sich, dass Jesus mit einer Frau redete. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Krug stehen, lief in den Ort und sagte zu den Leuten, kommt, schaut euch das an, da ist ein Mensch, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da liefen die Leute aus dem Ort zu ihm hin. Inzwischen drängten ihn die Jünger, Rabbi, iss was. Aber Jesus sagt zu ihnen, ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Schöner Part. Da fragten sich die Jünger, hat ihm jemand zu essen gebracht? Jesus sagte zuerst für alle von euch, die die Bibel manchmal nicht verstehen, das ging den Jüngern schon gar nicht anders. Sagte nicht auch, in 4 Monaten ist Erntezeit. Jesus sagte, es ist meine Nahrung, dass ich Gottes Willen erfülle und sein Werk vollende. Damit hat mich Gott beauftragt. Sagte nicht auch, in 4 Monaten ist Erntezeit. Ich sage euch, macht die Augen auf und schaut auf die Felder, sie sind schon reif für die Ernte. Gleich sind wir durch, ihr Lieben. Ein paar Verse überspringe ich. Viele Samariter aus dem Ort kamen wegen der Worte der Frau zum Glauben an Jesus. Denn sie hatte bezeugt, er weiß alles, was ich gesagt habe, was ich getan habe. Mensch, heute verspreche ich mich, das ist ja unglaublich. Als nun die Samariter zu Jesus kamen, baten sie ihn, bleib bei uns. So blieb er 2 Tage dort. Was für ein Affront. Da kamen wegen seiner Worte noch viel mehr Menschen zum Glauben an Jesus. Sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht wegen deiner Erzählung, sondern weil wir ihn selbst gehört haben. Jetzt wissen wir, er ist wirklich der Retter der Welt. Lange Passage. Aber mir war wichtig, dass ihr es im O-Ton hört, auch mit den ganzen vielen tollen Details, die es da drin gibt. Jesus tut hier was Spektakuläres. Und diese Geschichte wird, wie ich finde und mir auch manchmal ein bisschen schmerzlich wird, immer gerne, oder nicht immer, aber immer wieder gerne auch in eine Art ausgelegt, wo ich nicht sicher bin, ob wir dem gerecht werden, was der Text eigentlich sagen will. Denn gerne bleiben wir bei dieser Passage aus dem Johannesevangelium an dieser Passage hängen, wo Jesus anscheinend der Samariterin ihr Sündenregister runterpredigt und fühlen uns ermutigt, anderen Menschen zu sagen, was sie falsch machen, weil wir denken, eine biblische Vorlage zu haben, dass das die Menschen zum Glauben an Jesus bringt. Und ich glaube, dass das nicht stimmt, obwohl ich diese Geschichte genau wie ihr gerade gehört habe. Weil ich glaube, wenn wir so denken, füllen wir es anders, als es möglicherweise gemeint ist. Spannend ist nämlich zum Beispiel, dass die Frau eigentlich eine Vorlage gibt, nämlich dieses auf die Frage, hol mir deinen Mann, ich habe keinen, auf den Jesus reagiert. Und dann geschehen ein paar ganz, ganz spannende Dinge. Als Jesus ihr das sagt, erkennt sie, er ist ein Prophet. Das heißt, in dem Moment offenbart sich Jesus als, ich weiß etwas. Und ganz spannend, ich glaube, es geht nicht um Vorhaltungen, sondern ich glaube, es geht ein, ich sehe dich, ich nehme dich für voll und lass mich nicht durch die Schatten und Brüche in deinem Leben abhalten, um Begegnung mit dir zu haben. Das ist das, was Jesus ihr in diesem Moment sagt. Er sagt, was für andere der Hinderungsgrund wäre, um mit dir jetzt zu sprechen, keine Sorge, ich weiß das und ich rede erst recht deswegen mit dir. Und das ist ein großer Unterschied, ob wir jemand Schuld vorhalten oder ob wir mit jemand sprechen und Begegnungen mit ihm oder ihr suchen, obwohl wir wissen, dass Dinge nicht ideal sind. Wisst ihr, das Problem beim Maßregeln ist, es entsteht ein Machtgefälle. Es entsteht eine Position, wo man über jemand steht und dann mit jemand spricht von einer Warte aus, die echte Begegnung auf Augenhöhe verhindert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke sehr schnell, ob Menschen im Leben Begegnung mit mir haben auf Augenhöhe oder ob sie eigentlich denken, sie kommen von einer höheren Warte her. Und ich leide darunter, dass wir auch in christlichen Kreisen so miteinander umgehen. Und ich finde auch, und das, ich hoffe, das wisst ihr von mir auch, aber ich sage es nochmal, dass es dieses Machtgefälle auch nicht zwischen Pastoren und Gemeinde oder Leitung geben sollte, sondern man merkt, boah, da ist jemand, der ist genauso unterwegs. Weil wisst ihr, Jesus hat die Momente auch, wo er zu mir sagen kann, Peter, ich kenne deine Brüche, ich kenne deine Schatten und trotzdem. Und das verhindert zum Glück nicht, dass ich trotzdem predigen darf. Sondern ich erlebe das, weil Gott mit mir Begegnung sucht. Dennoch, also sehe ich eigentlich bei Jesus Ehrung und Wertschätzung. Wird übrigens auch in der Passage deutlich, in der steht, die Jünger kamen und wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Auch ein ganz spektakulärer Punkt. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Message da mal auch tiefer gegraben, um die kulturelle Situation der Stellung der Frau in dieser Zeit. Und die war eben nicht, auch nicht im Ansatz, als gleichwertig zu sehen wie die eines Mannes. Es war nicht üblich, dass in der Zeit jemand wie Jesus mit einer Frau gesprochen hätte, geschweige denn mit einer samaritanischen Frau. Und Jesus ignoriert es komplett, was er übrigens konsequent in seiner ganzen Geschichte tut, wo Jesus in der Geschichte Frauen einsetzt an Stellen und Frauen bevorzugt an Stellen, ist phänomenal. Reden wir nur mal davon, dass Jesus sich raussucht, Zeuge seiner Auferstehung, eine, verzeiht mir, das ist für uns geschichtlich kaum nachvollziehbar, aber eine unglaubwürdige Zeugin wie eine Frau zu wählen, die berichtet, er ist auferstanden. Das gibt so eine Wertung, eigentlich schreit, finde ich, das Neue Testament in einem Wort, Leute, wie könnt ihr denken, dass Frauen und Männer nicht gleich viel wert sind? Aber trotzdem haben wir angefangen, Theologien zu bauen aus Passagen, um weiter Hierarchien aufrechtzuerhalten. Und wisst ihr, das sind die Machtgefälle, die es verhindern, dass wir Begegnungen haben. Und Jesus bricht genau diese Machtgefälle auf, indem er sich auf Augenhöhe begibt und indem er sagt, ich kenne dich, ich nehme dich für voll und natürlich sehe ich auch an, was für ein Geschlecht du hast. Aber es spielt keine Rolle. Und das finde ich phänomenal. Das heißt, er ehrt sie und ich glaube, ihr dürft anderer Meinung sein, aber ich glaube, dass es das ist, was die Frau so begeistert, dass sie in den Ort reinrennt. Noch dazu kommt ja dieser interessante Punkt, dass es um die Mittagszeit herum ist und die Frau um die Mittagszeit an den Brunnen geht. Und Bibelforscher vermuten, dass es der Grund dafür war, denn du gehst nicht mittags in der prallen Sonne an den Brunnen. Die Frauen des Ortes gingen üblicherweise vormittags oder abends an den Brunnen, wo die Sonne nicht so gebrannt hat, und haben das Wasser geschöpft. Diese Frau tat das möglicherweise, weil sie gesellschaftlich geächtet war aufgrund ihrer Geschichte. Und das ignoriert Jesus auch. Und er benutzt schon wieder jemand, der von Menschen outgecastet wurde, um sein Zeuge zu sein. Und sie rennt in den Ort rein und sagt, da ist jemand, der weiß alles über mich. Ist der vielleicht der Messias? Und die Leute kommen mit, wo für mich nur das Wirken seines Geistes drin sein kann. Denn es ist nicht nachvollziehbar, warum die aufgrund ihres Zeugnisses mitgekommen sind. Aber sie tun's und eine regelrechte Bekehrung bricht aus. Ich finde das so großartig. Und dann, ihr Lieben, finde ich, liegt in diesem Text auch eine Art Sendung. Nämlich, wo denken wir, dass wir Schuld, Scham und Schande über Menschen aussprechen müssen, um sie abzuholen, anstatt das zu tun, was Jesus als Tausch anbietet, nämlich, ich habe dir eine Quelle, die in dir sprudeln wird und die bis in die Ewigkeit fließt, und diese Andeutung, die wir an anderen Stellen in der Bibel finden, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, in mir ist Leben. Und es ist so spannend, weil hier das in die Freiheit führen ist, ja, auch das Brot des Lebens finden wir in anderen Parts, im Johannes 6, da geht es dann ums Abendmahl, ihr müsst mich essen. Also ganz, ganz spannend, wenn man das theologisch nicht kennt, es muss sich verrückt angehört haben für die Leute damals, esst mich. Also kurzum, ich habe das mal in ein paar Fragen zusammengefasst. Die Frage ist, was haben wir im Angebot? Das Gericht? Im Sinne von einem Richterstuhl oder ein nahrhaft und wohlschmeckendes Gericht im Sinne von einer Nahrung. Und tatsächlich ist es ein Entweder-Oder. Entweder habe ich den Richterstuhl oder ich habe etwas, was Leben schenkt und schmeckt. Habe ich ein Urteil oder spreche ich eine Einladung aus? Habe ich eine fadenscheinige Pflichtübung, religiös, oder habe ich eine echte Begegnung? Sehe ich mein Leben und mein christliches Leben als Aufgabe oder steht für mich an allererster Stelle die Annahme? Und es macht einen großen Unterschied. Und dann, und Leute, darum geht es letztendlich, geht es auch für mich um das Thema, wie bewerten, beurteilen und oder richten wir? Und faszinierend ist, dass wir auf die Stellen so wenig anspringen, wovon allerdings das Neue Testament ziemlich voll ist. Nämlich die Aussage, richtet nicht. Beispielsweise in Matthäus 7, Vers 1 bis 5. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Und dann die berühmte Passage: Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, oder den Balken in deinem eigenen Auge, nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube mir, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Gesundheit. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Und für mich steht tatsächlich über allem, und das ist auch so ein bisschen die These, die ich heute für die Message habe. Es geht um wahr oder Wahrheit. Das ist hier die Frage. Denn wisst ihr, Menschen Schuld vorzurechnen, mag ein Ausspruch sein von etwas, was wahr ist. Es ist aber nicht automatisch die Wahrheit. Und ich glaube, hier können wir echt unterscheiden. Und vielleicht lasst ihr euch kurz mit mir auf diese Art der Fragestellung ein. Wahr mag sein, dass das Leben und das Tun eines Menschen sündig ist. Die Wahrheit ist jedoch, dass Jesus uns frei macht von aller Schuld. Natürlich könnt ihr bei mir feststellen, Peter, was du da gemacht hast, das war nicht gut. Lass mal ganz hart sein. Ich nenne das jetzt mal Sünde. Und das mag wahr sein. Aber ich darf antworten, und zwar aus Gnade, das mag sein, aber Jesus, meine Wahrheit, macht mich frei. Und deswegen ist doch die Frage, was verkündigen wir? Wisst ihr, was einfach nur wahr ist? Setzt mich fest. Die Wahrheit, Jesus nämlich, jedoch setzt mich frei. Die Frage ist, was verkündigen wir? Was verkünden wir, was hauen wir raus? Wahr ist, lass uns mal das definieren, etwas, was faktisch korrekt oder objektiv richtig ist. Vielleicht in Bezug zum Religiösen, das Gesetz, das uns im Alten Testament gegeben wurde, benennt viele Dinge, die wahr sind, im Sinne von verboten oder erlaubt. Und die Ebene bleibt eigentlich dann auf der Ebene von Fakten, Handlungen und Vorschriften. Problem, nur auf das Wahre zu achten, kann ein verurteilendes gesetzliches Denken hervorrufen. Und das haben wir in der Bibel in Gestalt der Pharisäer die ganze Zeit. Die haben auf das geachtet, was wahr ist. Und man konnte auch nicht argumentieren, ja, aber das steht so nicht im Wort Gottes, denn das stand da. Jesus hat sich übrigens auch an die Dinge gehalten, weil er das Gesetz erfüllt hat. Die Wahrheit aber ist eine Person und nicht einfach nur eine Botschaft. Die Wahrheit ist Jesus und die befreiende Realität in ihm und durch ihn. Wahrheit im biblischen Sinne geht über das rein Faktische weit hinaus, weil sie nicht nur auf Information, sondern auf Offenbarung und auf Beziehung beruht. Und wahrscheinlich die berühmteste Passage in der Bibel unterstreicht es, nämlich Johannes 14. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Es gibt keinen Weg über das Wahre zum Vater. Es gibt nur den Weg über die Wahrheit zum Vater. Jesus ist die Wahrheit und es braucht ihn als Person. Jesus sagt, in Vers 7, den habe ich hier nicht mehr mit drauf, aber wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater erkennen. Es geht auch um ein Erkennen. So ganz spannend, als Jesus, wir lesen das in Johannes 18 später, vor Pilatus steht und er kurz davor ist, ihn zum Tode zu verurteilen, hat er mit Pilatus ein Gespräch über die Wahrheit. Und Pilatus fragt sogar, was ist Wahrheit? Und Jesus tut so eine spannende, vielleicht könnt ihr das mal, wenn ihr Lust habt, nachlesen, Johannes 18 an anderer Stelle, über die Wahrheit geben und dass er von der Wahrheit Zeugnis ist. Lasst es mich so zusammenfassen. Wahrheit ist kein Regelwerk, sondern eine Person. Jesus Christus. Und deswegen geht es, Gott sei Dank, in unserem Glauben auch nicht primär um die Einhaltung von Regeln, sondern um eine Beziehung. Um eine Begegnung. Und das hat die Frau am Jakobsbrunnen. Sie hat eine Begegnung. Und das hat so einen starken Impact auf sie. Der hätte eigentlich nicht dürfen. Schon weil ich eine Frau bin, dann noch eine Samaritanerin und jetzt auch noch schandhaft durch meinen Lebenswandel. Und Jesus sagt, dennoch. Und weißt du was? Ich biete dir sogar an, dass du aus dem rauskommst, was dich nämlich bisher in Scham und Schande gehalten hat. Der Grund, warum du dich in der Mittagszeit an den Brunnen schleichst. Wir können dem den Garaus machen. Kleine Gegenüberstellung. Vielleicht ist das so eine Folie, die auch hilfreich sein kann, sie abzufotografieren. Oder wenn ihr gerade im Netz dabei seid, einen Screenshot zu machen davon. Kleine Gegenüberstellung. Wahr und Wahrheit. Wahr ist ein faktischer Tatbestand. Die Wahrheit ist die göttliche Offenbarung. Etwas, was wahr ist, klagt uns gern auch mal an, die Wahrheit aber befreit. Wahr ist etwas, was gesetzlich verwendet werden kann, die Wahrheit aber, Jesus, ist gnädig und heilend. Wahr bezieht sich auf Verhalten, die Wahrheit bezieht sich auf unsere Identität in Christus. Ist das zu schön, um wahr zu sein? Es ist so schön, dass es die Wahrheit ist. Ich weiß, ich hau ganz schön einen raus, das ist vielleicht auch nichts, was man im Kopf durchspielt und es hust auf der These, Wahr und Wahrheit sich gegenüberzustellen. Da kann man jetzt mitgehen oder kann nicht mitgehen. Wenn dir das zu dünn ist als nebeneinander und es dir nicht dient, schmeiß es weg. Mir geht es darum, was für eine Aufruf, was für eine Aufgabe, was für eine Sendung verspüren wir, wenn wir mit Menschen Begegnung haben und hoffentlich durch Jesu Geist angetrieben sind. Und habe ich dann in mir drin ein Druckgefühl, ich muss Menschen sagen, was sie gerade falsch machen? Oder habe ich in mir drin ein Druckgefühl oder ein Zuggefühl, dass ich die Leute eigentlich am liebsten in den Arm nehmen würde und sagen würde, so wie du bist, bist du liebenswert. Und wisst ihr, da sehe ich einen großen Unterschied. Und ich wünsche mir, dass wir als Gottes Kinder endlich anfangen, in der Liebe unterwegs zu sein, zu der wir berufen sind. Und diese Altlasten von Gesetzlichkeiten zurücklassen. Und vielleicht ist das auch keine Botschaft, die in anderen Kulturen so wichtig ist, aber für uns Deutsche ist sie echt wichtig. Weil, boah, mit, man darf doch wohl noch sagen, was wahr ist. Das ist der deutscheste aller Sätze, so würde ich sagen. Die Frage ist nur, ist das die Wahrheit? Heißt es, ich darf nie wieder jemanden auf einen Fehler hinweisen? Dann hättet ihr mich völlig falsch verstanden. Das ist nicht die Botschaft, die ich heute bringe. Selbstverständlich werden wir andere auch mal darauf hinweisen, wenn sie was falsch machen. Aber ich glaube, wenn wir von der Wahrheit angestiftet sind, machen wir das nicht mehr so fahrlässig, sondern wir stellen uns vielleicht die Frage, und vielleicht darf ich euch die mitgeben, was motiviert dich jetzt dazu, jemanden auf einen Fehler hinzuweisen? Von was bist du angetrieben? Bist du von dem Bedürfnis angetrieben, das Wahre auszusprechen? Oder ist wirklich deine Motivation die Wahrheit? Und die hat einen Namen, und das ist Jesus. Und vielleicht auch nochmal persönlich, darf ich was, komme ich selber eher zur Erkenntnis der Wahrheit, weil Gottes Geist mich annimmt und ich im Glanz seiner Gegenwart merke, boah, das sind ja Sachen, die gehen ja gar nicht mehr. Oder weil er mich annimmt und ich sage, großartig, jetzt bräuchte ich einen Christen, der mir noch sagt, was ich falsch mache, weil sonst erkenne ich es nicht. Ich mache mal ein Beispiel. Wahrscheinlich habe ich es hier schon mal gebracht, weil das für mich so eine Lektion war, wo ich was kapiert habe. Also verzeiht mir, das ist auch, wenn man so oft in die Gemeinde kommt wie ich zu Prisma, dann wiederholen sich auch Beispiele. Aber ich habe einen Freund und ich habe jahrelang für ihn gebetet und an ihm dran und dass der zu Jesus durchbricht. Und vor einigen Jahren ist er dann ganz zu Jesus durchgebrochen. Und das ist eine richtige Type. Bodybuilder, breites Kreuz, komplett voll tätowiert, der Oberkörper ganz voll. Ich weiß es deswegen, weil wir ihn mal an einem geselligen Abend dazu gebracht haben, sein T-Shirt auszuziehen und ihn mal komplett anzugucken. Das ganze Kreuz tätowiert, komplett voll. Und so ein richtiger, also sagen wir mal so, bei Veranstaltungen kann man ihn großartig als Türsteher einstellen. Denn du hast einfach Eindruck, wenn er nur schon dasteht. Und jetzt hat er sich bekehrt und war ganz begeistert und hat mir immer wieder erzählt am Wochenende, Peter, am Wochenende kann ich aber nicht in die Gemeinde kommen. Weißt du, ich arbeite immer da so bei Leuten auf dem Bau, weißt du, einfach unter uns, da kann man super Geld mitmachen. Und ich dachte so, das ist Schwarzarbeit, das geht eigentlich jetzt nicht mehr. Und ich habe gemerkt, wie so in mir drin, so, sag ihm, Kollege, das geht jetzt nicht mehr. Und wie ich schon halb im Begriff bin, ihm das zu sagen, kannst du nicht mehr machen, höre ich, wie der Heilige Geist zu mir sagt, Peter, pst. Und ich habe fast, kennt ihr das, angefangen mit dem Heiligen Geist zu diskutieren. Hä, warum, pst, ist doch wahr. Und höre aber, wie der Heilige Geist, warum auch immer, sagt. Und ich bin so froh, ich habe auf dieses gehört und habe einfach nichts gesagt. Bin aber schon weg und habe mich gefragt, hätte ich etwas sagen sollen eigentlich, oder? Warum habe ich denn jetzt gekuscht? Und nee, ich habe den Eindruck gehabt. Ein paar Wochen später kommt der zu mir und sagt, Peter, der Heilige Geist ist so der Hammer. Sag ich, weiß ich. Du, der redet die ganze Zeit. Ich sage, ja, das macht er. Und du, Peter, der hat mir gesagt, das mit dem Schwarzarbeiten, das darf ich nicht mehr machen. Das mache ich jetzt nicht mehr, weil das hat mir der Heilige Geist gesagt. Und ich dachte bei mir, war irgendwie viel besser, dass er es ihm gesagt hat. Und bei ihm stellte sich dann raus, dass er auch noch eine ganz besondere prophetische Begabung hat. Er hört die ganze Zeit den Heiligen Geist, wie er spricht. Aber ich habe eine Lektion gelernt. Da gab es so einen Pharisäermoment in mir, wisst ihr? So einen Wahrmoment. Aber die Wahrheit selber, Jesus, war mit ihm verbunden. Und als der Zeitpunkt gekommen war, hat er gesagt, du, das machen wir nicht mehr mit dem Schwarzarbeiten. Und ich kenne das aus meinem Leben, dass ich Dinge gemacht habe und Jesus ist so nett. Wisst ihr das? Er ist nett. Und manchmal sagt er, Peter, das machen wir jetzt nicht mehr. Und dann sage ich manchmal, aber Herr, bis gestern war es doch noch okay. Und manchmal habe ich das Gefühl, Gott sagt in meinem Geist, Um ehrlich zu sein, Peter war gestern auch schon nicht okay. Aber du warst noch nicht so weit. Und ich finde das so nett, dass Gott mit mir in meinem Timing unterwegs ist. Und wisst ihr, Gott hat mir Dinge durchgehen lassen, da bin ich heute überrascht, dass meine Geschwister um mich herum mich da durchgeliebt haben. Auch Pastorengeschwister in der Gemeinde, wo ich schon Pastor war und trotzdem noch denke, boah, da haben mich Leute echt lieb gehabt. Aber zum richtigen Zeitpunkt kam der Heilige Geist und hat gesagt, Peter, das machen wir jetzt nicht mehr. Peter, da lernen wir jetzt dazu. Und von den Punkten gibt es noch einige. Vielleicht, ich möchte euch gar nicht so genau angucken. Fallen euch gerade ja auch welche ein. Milena, Marin, ihr dürft gern schon nach vorne kommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, den Geist Gottes wirken zu lassen. Und ich glaube, es gibt einen großen Unterschied. Und auch das, wenn ihr mögt, fotografiert euch das gerne ab, denn ich habe da auch Bibelstellen dazu und es würde sich lohnen, die nachzuschlagen. Oder, keine Ahnung, Milena, vielleicht habt ihr Bock, wenn ihr ein Foto posten solltet nach der Predigt in Insta, vielleicht diese Bibelstellen auch dazu zu schreiben oder so, weil das wäre eine schöne Hausaufgabe. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Buchstaben und dem Geist. Und wir lesen, der Buchstabe tötet. Es gibt einen Unterschied zwischen Anklage und Gnade, mehr dazu in Römer 8. Und es gibt einen Unterschied zwischen Religion und Beziehung. Und es ist so großartig, diese Parts zu lernen und mit Jesus unterwegs zu sein. Und wenn wir schon bei Hausaufgaben sind, heute bin ich echt hart mit euch, aber einfach 4 Fragen, die ihr mitnehmen könnt als Reflexionsfragen, wenn ihr wollt. Wie sehe ich Menschen in meinem Umfeld und wo tendiere ich dazu, zu verurteilen, vielleicht sogar im Namen der Wahrheit? 2. Punkt, welche wahren Dinge meines Lebens, Fehler, Versäumnisse, Schwächen, Brüche, Bitterkeit halten mich noch fest oder gefangen? Und wo darf ich mich neu unter die befreiende Wahrheit, nämlich Jesus, stellen? 3. Frage, fühle ich mich in meinem Glaubensleben mehr von Vorschriften und Regeln getrieben oder von der Beziehung zu Jesus erfüllt? Und als 4. Frage, wo wünsche ich mir wirklich gesehen und nicht nur beurteilt oder gar verurteilt zu werden? Und wie begegnet mir Jesus genau hier? Und ich möchte es 2 Angebote schaffen und 2 Gebete anbieten. Das erste Gebet möchte ich für die von euch anbieten, vielleicht auch jetzt im Livestream oder später als Podcast. Wenn du das jetzt hörst oder vielleicht hier im Raum bist und du sagst, ich habe so Durst nach diesem Wasser des Lebens und ich merke, ich bin da noch nicht ganz durch. In mir drin ist noch nicht diese Quelle, die sprudelt ins ewige Leben. Da möchte ich dir zusprechen, komm zu Jesus. Komm in seine gute Hand und gib dich ihm hin und übergib dich an ihn. Die Brüche deines Lebens, das, was war, hält ihn nicht ab und er kennt dich genau. Und ich kenne ihn so genau, dass ich weiß, dass er Begegnung mit dir sucht. Die alte Sünde kann dich nicht davon abhalten, mit ihm Begegnung zu haben. Und wenn das dich betrifft, betroffen macht oder zieht, dann möchte ich da gleich ein Gebet für dich sprechen. Das wird das erste Gebet sein. Und danach möchte ich gerne ein zweites Gebet anschließen und anbieten für die von euch, die sagen, ich möchte mich neu von der Liebe Jesu erfüllen lassen. So dass ich als Sohn und Tochter Gottes Jesu Liebe weitergeben und widerspiegeln kann. Auf Menschen um mich herum, damit die endlich gesehen werden und erkennen dürfen, Jesus ist die befreiende Wahrheit. Und das ist das gute Evangelium, das ich transportiere. Also was sehr Sendendes. Und wenn dich das betrifft mit dem ersten Aufruf, dich Jesus hinzugeben, dann bitte ich dich, dass du Jesus jetzt dort, wo du bist, ein Zeichen gibst. Wenn du das gerade beim Joggen hörst, bleib vielleicht kurz stehen. Vielleicht magst du dich hinknien oder eine Hand ausstrecken. oder die Hand auf deine Brust legen. Wenn du hier bist, magst du vielleicht aufstehen oder du bleibst sitzen oder verbeugst dich. Das, was dir dient. Aber verleih diesem Schritt eine örtliche, räumliche, physische Ausdrucksweise. Und Jesus, du siehst jetzt, wer zu dir kommt und sagt, bitte nimm mich an. Und du bist ein guter, guter Vater, Gott. Und so möchte ich jetzt für dich beten, der du dieses Gebet sprechen möchtest. Und vielleicht magst du mir nachbeten. Ja, Jesus, ich glaube an dich, dass du die Wahrheit bist. Und alles, was wahr erscheinen mag, wird mich nicht mehr zurückhalten. Denn ich vertraue auf dich. Und ich vertraue, dass du mit deinem Leben, deinem Tod und deiner Auferstehung mir zur Wahrheit und zur Erlösung geworden bist. Und es nicht mehr um, was kann ich oder was kann ich nicht, sondern um dein, ich habe es vollbracht, geht. Und danke, dass ich ab jetzt vollwertig zu deinen Kindern und zu deinen Nachfolgern zählen darf und ich strecke mich aus nach mehr von dir. Segne. Ich segne dich im Namen Jesu. Und wenn du zu denen gehörst, die sagen, ich brauche wieder neu die Liebe, ich brauche auch neu das Bewusstsein der Quelle, die eigentlich in mir schon angelegt ist und ich möchte gehen und Verkünder seiner Wahrheit sein, von ihm, anstatt von dem, was nur wahr ist, dann lade ich dich ein, steh auf, dort, wo du bist und ich möchte einen Segen für dich sprechen. Dein dich liebender Gott, segne dich ganz neu und Heiliger Geist, fall jetzt neu mit einer Erkenntnis, mit einem Ruf und einer Berufung. Und ich rufe dich heraus, der du dich jetzt erhoben hast, heraus aus einem Unsichtbarsein und Verstecktsein. Der Alltag, vielleicht sogar der du manchmal einen Alltag hast, der schwierig für dich ist und unter dem du leidest, ist das Feld, wo du Jesu Liebe weitergeben kannst. Und ich spreche neue Freude in dich rein, ja eine Spielfreude, unterwegs zu sein als Repräsentant und Repräsentantin, die rausrennen und allen erzählen, da ist einer, der begegnet mir, egal wie ich bin, und der will auch dir begegnen. Und so rufe ich euch auf und lade euch ein, Bekenner, Einlader und Liebende zu sein, die die Wahrheit verkünden und nicht nur dessen, was wahr ist. Seid gesegnet und ich wünsche euch viel Freude mit den Erlebnissen, die ihr habt. Und nehmt bekannt ein, freut euch auf morgen. Morgen kommt nicht der böse Montag, morgen kommt der gute Montag. Und lasst euch überraschen, was der Heilige Geist für euch vorbereitet. Vielleicht sagt er ja an der einen oder anderen Stelle oder pscht oder er sagt sprich. Seid gesegnet. Und wenn du das erste Gebet mitgesprochen hast, dann lade ich dich auch ein. Wenn du hier im Raum bist, komm doch noch auf die Leiterschaft zu. Oder falls du das online getan hast und sagst, mir fehlt noch was, ich brauche da irgendwie jetzt ein Backup, schreib bitte eine Mail einfach hier an diese Gemeinde. Du findest die Infos in den Shownotes vom Podcast oder von YouTube. Und da wird dir auch sehr gerne weitergeholfen. Seid gesegnet und geht gesegnet.